Wir hatten viel davon gesprochen, eben auch in den Gebeten, den Herrn zu loben und dankbar zu sein, auf, dass ihm das gebührt, und haben auch die Lieder gesungen. Und das ist gut, das ist richtig, aber es ist nicht alles. Weil Gott ist nicht nur daran interessiert, zu sagen, ja, sing mir mal schön und ich höre mir das mal an. Sondern er ist an uns interessiert, an dir interessiert. Und er möchte, dass wir verändert werden von ihm. Aber wie funktioniert das? Die Bibel spricht davon in 2. Korinther 5, Vers 17 und sagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist, was positionell geschieht, wenn wir an Christus glauben. Er gibt uns ein neues Leben. Aber manchmal sehen wir noch ziemlich alt aus, oder? Ich meinte nicht die Falten und die grauen Haare oder nicht existierenden Haare, sondern ich meine unsere Art, unsere Reaktion. Sind wir so, wie wir eben gehört haben, mit Demut umkleidet, dass man den Unterschied erkennen kann, dass die Frucht des Geistes einfach ausstrahlt aus deinem, aus meinem Leben? Und dann hören wir Zeugnisse von Vorbildern im Glauben und vielleicht denkst du, so könnte ich nie sein. Die sind irgendwo, die reagieren ganz anders, die sind so mutig, die vertrauen in schwierigen Umständen. Aber auch die haben nicht so angefangen. Aber Gott hat sie geformt und er möchte dich ausrüsten und auch dich gebrauchen. Wie findet eine solche Veränderung konkret statt? Wir haben letzte Woche in Römer 12, Vers 1 gesehen, dass die Voraussetzung ist, dass wir uns hingeben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und jetzt geht es weiter und sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wollen wir heute schauen. Wie funktioniert diese Erneuerung? Wie funktioniert die Veränderung? Und wir werden drei Punkte sehen. Zuerst, passt dich nicht der Welt an. Wenn du mitlesen möchtest, Römer 12, Vers 2, dort heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Nun, was ist damit gemeint? Da gehen die Meinungen schon sehr weit auseinander. Viele sehen dann zuerst und sagen, naja, wie sehe ich das andere aussehen, wie die sich verhalten, und das soll vielleicht nicht so sein. Nun, im Zusammenhang hier, und wir werden auf die folgenden Verse erst nächste Woche kommen, aber im Zusammenhang ist nicht vom Aussehen, nicht vom Medienkonsum die Rede, sondern von unserer Einstellung. Wir schauen schon einmal vorweg, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also wenn er davon spricht und sagt, seid nicht wie die Welt, dann sagt er, nicht zuerst, seid nicht so, wie die aussehen, sondern seid in eurer Einstellung, in euren Gedanken, seid im Inneren nicht so, wie das, was die Welt ausmacht. Heißt das dann, naja gut, dann kann ich tun und lassen, was ich will? Nein, sondern es fügte ja gerade dahin und sagte, sondern erkennt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie mache ich das? Wir haben letztes Mal gesehen, Vers 1, ich stelle mich Gott zur Verfügung, und jetzt im Vers 2, ich lasse mich von ihm verändern. Wie der Befehl hier ausgedrückt ist, ist bemerkenswert, denn es sagt wörtlich, lasst euch nicht ins Schema dieser Zeit pressen. Ja? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es ist passiv. Es ist nicht, werde nicht so, sondern lasst dich nicht so hineinpressen in das System dieser Welt. Und das ist eine Warnung. Wenn wir uns einfach nur treiben lassen, werden wir in alte Gewohnheiten zurückfallen. Wenn wir nicht bewusst dagegen angehen, bewusst sagen, Gott, wie möchtest du, dass ich jetzt über diese Krankheit denke? Wie möchtest du, dass ich auf diesen Arbeitskollegen reagiere? Wie möchtest du, dass ich mit dem, was ich habe, umgehe? Dann ist quasi der Automatismus, ich gehe zurück zu dem, was ich gewohnt war. Das lesen wir auch in Epheser 2 in den ersten drei Versen. Dann heißt es, auch euch, das ist an die Gläubigen geschrieben, die Christus als Heiland angenommen haben, die dieses neue Leben aus 2. Korinther 5, 17 erhalten haben. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Ihr habt so gelebt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und das ist, was geprägt hat. Und er sagte, daraus hat Gott euch auferweckt. Und jetzt sollt ihr aber auch in diesem neuen Leben leben und uns nicht wieder zurückziehen lassen. Gott hat uns herausgerettet, aber so oft lassen wir uns zurückziehen. Wir lassen uns zurückziehen zu dem, wie es vorher war, zu den alten Gewohnheiten. Und ein hilfreiches Kriterium vielleicht für Entscheidung ist, ist diese Beziehung jetzt hilfreich oder nicht? Soll ich dieses Hobby ausüben oder nicht? Wenn du dir diesen Gedanken machst, zu sagen, zieht mich das näher zu Gott oder zieht es mich zurück in die Welt? Oder wenn es Person ist, ziehe ich sie näher zu Christus durch unsere Gemeinschaft, durch unseren Austausch, ermutigen wir einander, näher zum Herrn zu kommen? Oder merke ich, je länger ich mit denen zusammen bin und wenn ich mit denen rede, meine Gedanken sind gar nicht mehr so auf den Herrn ausgerichtet. Meine Worte sind nicht mehr voller Dankbarkeit und Lob, sondern voller Bitterkeit und vielleicht Sarkasmus und einfach Klagen und Unzufriedenheit. Ja. Und habe das selber für mich erlebt. Ich hatte nach meiner Bekehrung in einem Sportverein weiter mitgemacht und ich habe gemerkt, warte mal, die sind gar nicht so sehr von mir beeinflusst, sondern vielmehr die beeinflussen mich. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, zu diesem Zeitpunkt und mit diesen Leuten, das geht nicht. Die ziehen mich in die Welt, statt dass ich sie zu Christus ziehe. Meine Gedanken sind dann wieder mehr auf dem Spiel und im Laufen und so weiter ausgerichtet, als auf den Herrn. Und sie fragen nicht mehr nach dem, was hast du am Sonntag gemacht? Ja, wie bist du im Glauben gewachsen? Was kannst du uns mitteilen? Wenn das der Fall ist, dann ist das vielleicht eine Entscheidung zu sagen, okay, die kann ich positiv beeinflussen. Ich kann sie auf Christus hinweisen. Aber wenn es eher andersrum der Fall ist, dann Vorsicht, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Denn die Welt oder die Zeit steht im Gegensatz zur kommenden Welt und zu Gottes Herrschaft. Wir lesen in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und vielleicht liest du das und sagst, naja, das bin ich nicht. Ich breche nicht meine Ehe oder ich bin gar nicht verheiratet, kann ich nicht. Wovon er hier spricht, ist, dass wir mit Christus vereint sind. Okay? Und er benutzt diesen Ausdruck und sagt, wenn du zurück zur Welt gehst, wenn du sagst, ich weiß, Christus ist für mich gestorben. Ich weiß, er hat sein Leben für mich gegeben. Ich weiß, er hat mich neu gemacht. Er hat mir vergeben. Aber eigentlich meine Zufriedenheit finde ich in dem Videospiel oder in dieser Serie oder in meinem Sport oder in meiner Arbeit oder in meinen Freundschaften. Dann schaut Gott uns an und sagt, du begehst Ehebruch. Du hast zugesagt, du bist bei mir. Du willst dieses neue Leben annehmen. Du willst mit mir leben. Aber jetzt wendest du dich von mir ab zu jemand anders. Definition von Ehebruch. So sieht Gott das. Und deswegen möchte er, dass wir ihm folgen. Und ich denke, die Schwierigkeit dabei ist, Weltlichkeit ist meistens keine bewusste Entscheidung, sondern eine unabsichtliche Entwicklung. Es ist vermutlich nicht so, dass du sagst, heute will ich geistlichen Ehebruch begehen. Aber es ist, naja, heute muss es denn so schnell sein. Da müsste ich so früh aufstehen, wenn ich noch vorher meine Andacht machen will. Und die anderen machen das ja auch alle. Und ich bin einfach so geschafft, jetzt habe ich keine Lust, mich jetzt auch noch so geistlich zu investieren. Und wir rutschen langsam zurück. Wir hatten das Bild dort vom Tauziehen. Ja, die andere Seite zieht immer weiter. Sie sagt nicht, oh, ich merke, du bist ein bisschen müde, wir lassen mal ein bisschen locker. Wie machst du es beim Tauziehen? Wenn du merkst, die anderen sind ein bisschen schwächer, dann ziehst du ja umso stärker. Und die Welt zieht ständig. Sie zieht ständig durch die Medien, im Pausenhof, durch die Kontakte, die wir haben. Sie zieht durch die Werbung. Sie zieht durch alles Mögliche, durch Angebote, die du siehst. Ja? Und in dem Ganzen predigt die eigentlich. Sie predigt ihre Werte. Sie predigt, du musst auf dich aufpassen. Du musst für dich sorgen. Du musst an die Zukunft denken. Du musst dich durchsetzen. Du brauchst ein höheres Selbstwertgefühl. Du brauchst, dass du für dich sorgst, dass du das Leben genießen kannst. Es geht um dich. Man sagt, ich möchte, dass es verändert wird, weil das ist, der Welt zu folgen. Das ist, Ehebruch zu begehen, wenn du Christus kennengelernt hast. Das ist zu sagen, Christus, ich weiß, du bist auf diese Erde gekommen. Ich weiß, du hast den Himmel verlassen. Ich weiß, du bist hingegangen, mir eine Stätte zu bereiten, was in der damaligen Zeit, in der Verlobungszeit geschehen ist. Ja? Der Mann, der eine Frau heiraten will, der verlobt sich mit ihr und dann geht er zurück und baut die Wohnung aus, baut das Haus und wenn er fertig ist, dann holt er sie zu sich. Das ist, wie damals das stattgefunden hat. Okay, Christus, das ist, was du für mich getan hast, aber ich entscheide mich doch lieber für was anderes. Ich weiß, dass es lieb gemeint. Ich weiß, dass du mich wirklich liebst. Ich kann das zitieren. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du einen Sohn für uns gegeben hast. Aber bitte nicht ohne meine Spielekonsole. Aber nicht ohne meinen Urlaub. Nicht ohne, und du setzt das ein, was vielleicht dich betrifft. Wir werden einfach in diesen Sog hineingezogen. Wie? Jakobus 1, Vers 14 beschreibt es für uns. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Es resoniert mit uns. Ja, wir sehen, was andere haben und wir wollen dieses auch. Und wir tun das, wenn wir uns nicht bewusst sind oder bewusst machen. Ich bin ein Opfer für den Herrn. Ich habe mein Leben ihm gegeben und er weiß besser, dass auch wenn das vielleicht erstmal nach Spaß aussieht, er kennt die Konsequenzen. Und er will mich bewahren, er will das Beste für mich. Und deswegen brauchen wir ihn, denn das Einzige oder der Einzige, der fest genug ist, um nicht mit fortgerissen zu werden, ist der Herr. Und deswegen sollen wir auf ihn bauen. Wir kennen das Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, gibt Jesus dieses Gleichnis und sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Wenn wir wollen, dass wir nicht mit fortgerissen werden, dass wir nicht einfach so sind wie alle anderen auch, dass man keinen Unterschied sehen kann, dann müssen wir Christi Worte hören und tun. Er sagte, der das tut, es ist nicht, dass der Regen nicht kommt, dass die Ströme nicht kommen, dass der Sturm nicht kommt. Die kommen auf uns. Aber dann haben wir ein Fundament, das hält. Nicht, es gibt keine Probleme. Aber egal, was kommt, Christus hält mich fest. Er lässt mich nicht los. Ich kann ihm vertrauen. Er lässt nicht mehr auf mich zukommen, als ich ertragen kann. Nun, was Was macht diese Welt aus? Was macht sie so attraktiv? Was ist das, dass dieser Sog ständig da ist, dass dieser Zug immer Richtung Welt hin ist? Nun, in 1. Johannes 2 wird es uns beschrieben, in den Versen 15 und 16. Dort heißt es, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das ist, was die Welt ausmacht. Es sind die Begierden, es ist dieses Verlangen, sowohl in dem Stolz, dem Hochmut des Lebens, als auch in dem Haben zu wollen für sich selber. Ich sehe etwas, ich muss dieses haben. Ich mag ich bringe ein Zitat von William MacDonald, der hat über diese Welt Folgendes gesagt. Die Welt ist eine Zivilisation, die die Menschheit errichtet hat, um ihre eigenen Wünsche ohne Gott zu erfüllen. Sie ist nicht nur unabhängig von Gott, sondern steht ihm feindlich gegenüber. Haben wir gesehen, Jakobus 4. In Wirklichkeit ist die Welt leer. Sie ist eine hohle Fassade, ein oberflächliches Vergnügen. Was sie auch bieten mag, das menschliche Herz bleibt unbefriedigt. Die Weltmenschen versuchen, mehr aus der Welt herauszuholen, als in ihr enthalten ist. Es ist eine künstliche Gesellschaft mit einem leeren Ziel. Glitzer ohne Glanz, eine tolle Verpackung ohne lohnenden Inhalt. Und damit will sie uns ziehen. Ja? Und das ist, was sie anbietet. Aber es stellt nicht zufrieden. Es ist wie ein wunderbares Essen auf Hochglanzpapier. Sieht gut aus, kannst du trotzdem nicht essen. Ja? Und so ist es dargestellt. Man sagt, das hat diesen Sog, weil wir denken, darin finde ich die Zufriedenheit. Aber es lässt einen leer zurück. Und deswegen seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht dort mit hineinziehen. Glaubt nicht ihren leeren Versprechungen. Heißt das, wir dürfen keine Berührungspunkte mit der Welt haben? Müssen wir so anders sein als irgend möglich? Nein. Aber wir dürfen uns nicht in ihr System hineinziehen lassen. Nicht die Ziele, nicht die Methoden übernehmen. Dieser Ausdruck, seid nicht gleichförmig dieser Welt, kommt nur noch ein anderes Mal in der Schrift vor, und zwar in 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Dort heißt es, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Okay? Passt euch nicht den Begierden an. Lasst die nicht über euch herrschen. Weil die ziehen euch zurück, wie beim Bild, zurück in den Schlamm, zurück in die Welt, zurück in das, was uns vorher schon nicht zufriedengestellt hatte. Das, was zeitlich begrenzt ist. Und die Begründung dafür lautet, wir hatten eben 1. Johannes 2, 15 und 16, was die Welt ist. Direkt im folgenden Vers, 1. Johannes 2, Vers 17, heißt es, und die Welt vergeht und ihre Begierden, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Begründung dafür, uns nicht mitziehen zu lassen, ist, es ist so vergänglich. Okay? Wenn du wüsstest, dass etwas, ich habe das letzte Mal gebraucht, wenn ein Auto am nächsten Tag kaputt gehen würde, du würdest es dir nicht besorgen. Okay? Und in diesem Leben für die Welt, dass wir uns bewusst machen, zu sagen, das hält nicht, was es verspricht. Das sieht auf Papier gut aus, aber es erfüllt uns nicht. Und deswegen seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lass dich nicht hineinpressen in die Versprechung, die die Welt gibt, zu sagen, Hauptsache, du hast Spaß, geh zu Partys, lern Leute kennen, genieße das Leben, denke nicht an morgen. Oder wenn an morgen, dann an irdisches Morgen, an vielleicht noch bis zur Rente. Ja, und danach blende einfach alles aus. Das ist, wo er anfängt. Er sagt, okay, wenn wir verstehen, dass unser unser Leben aus Dankbarkeit Gott gegenüber sein soll. Ein Opfer als unser vernünftiger Gottesdienst in Erinnerung an das, was Christus für uns vollbracht hat. Dann sagt er, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht hineinziehen in diese Zielsetzung, die die Welt hat. Und dann fährt es fort in Vers 2 und sagt, sondern. Hier ist das Gegenteil. Was sollen wir denn dann machen? Ich kann ja nicht nur sagen, okay, das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr. Und dann denke ich irgendwie, ja, was bleibt denn da noch übrig? Ja, dazu kommen wir. Zweitens, erneuere dein Denken. Er sagte, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und dieses werdet verwandelt, das griechische Wort, was hier gebraucht wird, haben wir als Fachbegriff im Deutschen eingeführt, nämlich Metamorphose. Nämlich die Verwandlung von zum Beispiel von einer Raupe zu einem Schmetterling. Die Raupe spinnt sich ein in den Kokon und wird in ihrer Substanz verändert. Sie ist nicht mehr das, was sie vorher einmal war. Und er gebraucht das Wort und sagte, so werdet ihr verwandelt. Ihr seid in Christus und ihr kommt heraus als eine neue Kreatur. Und dann lebt auch dieses neue Leben. Sei nicht ein Schmetterling, der ständig auf irgendwelchen Blättern herumkriecht und sich vollfrisst. Weil dann kannst du nicht mehr fliegen. Dann kannst du nicht das ausleben, wozu Gott dich erneuert hat. Und man sagt, ich habe dich neu gemacht. Lebe dieses neue Leben. Und das beginnt damit, dass wir verändert werden durch die Erneuerung des Sinnes. Diese Verwandlung wird auch noch für Jesus gebraucht, als er vor den Augen der Jünger auf dem Berg der Verklärung verwandelt wird, anders aussieht, in seine Herrlichkeit und sie ihn so sehen. Das möchte Gott bei uns tun. Und er wird es tun. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir sollen auf ihn schauen, in seiner Herrlichkeit, wie er ist, was er dann auch von uns möchte. Und sagte, wenn wir dieses betrachten, wenn er für uns groß ist, wenn er für uns heilig ist, wenn er für uns herrlich ist, dann wird der Geist das gebrauchen, um uns zu verändern, dass eben dieser Sog der Welt uns nicht mitzieht, sondern wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen können. Ja, die ziehen weiter, aber ich bin einbetoniert in Christus und er hält seine Versprechen und er hält mich fest. Er sagte, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also Verwandlung beginnt immer im Kopf mit unserem Denken, dass wir das verinnerlichen, was der Herr uns sagt. Statt zu fragen, was gefällt mir, was bringt mir das, was will ich haben, fragen wir Gott, was möchtest du, was ist dein Wille? Und das setzt voraus, dass wir dem Herrn auch unseren Verstand gegeben haben. Vers 1, unser Leben gegeben als ein lebendiges, heiliges Opfer, eben auch unseren Kopf. Nun, einige sagen, naja, da ist ja gerade das Problem. Ja, du kommst zum Glauben und schaltest den Verstand aus. Nein, ich würde es so formulieren, der Glaube schaltet den Verstand nicht aus, sondern lernt und lehrt die Ewigkeit mit einzukalkulieren. Es ist nicht, dass wir nicht denken und sagen, oh, ich glaube einfach alles, sondern es gibt gute Belege und ich vertraue dem. Aber in meinen Entscheidungen, die ich treffe, denke ich nicht nur, welche Vorteile habe ich jetzt daraus, sondern bringt es dem Herrn Ehre? Würde ich das machen wollen, wenn ich jetzt schon in der Ewigkeit wäre und die Konsequenzen, die Auswirkungen sehen kann? Die Erneuerung ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Umgestaltung in das Ebenbild Christi. Wir haben jetzt schon zweimal heute Morgen aus Kolosser 3 gehört, wo es heißt in Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Der erneuert wird, nicht der erneuert wurde. Es ist ein Prozess. Ja, wir sind eine neue Kreatur, aber den Neuen angezogen zu haben, aber der muss immer wieder aufgeladen werden. Der muss immer wieder erneuert werden. Der muss immer wieder gestärkt werden durch diese Veränderung. Gottes Ziel für uns ist, dass wir Christus ähnlich werden. Hatten wir auch schon in Römer 8, Vers 29 gesehen. Nun, was macht dieses Ebenbild Christi aus? Ja, wenn wir werden sollen wie Christus. Nun, keiner von uns hat das so interpretiert heute Morgen und ist in so einem Gewand aus dem ersten Jahrhundert hier angetanzt. Also offensichtlich geht es nicht primär darum, dass ich so äußerlich aussehe wie er. Wir haben sogar gar keine detaillierte Beschreibung, wie er aussah. Was wir haben, ist, wie er sich verhalten hat. Was wir haben, sind die Charaktereigenschaften. Und wenn ich sage, er möchte, dass ich in sein Ebenbild verändert werde, dann möchte er, dass ich tue, was er getan hat. Und er sagt es in Johannes 8, Vers 29. Jesus sagt selber, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Ich tue alle Zeit den Willen des Vaters. Und Gott möchte in dir wirken, dass wir mehr und mehr bis hin zu alle Zeit das tun, was der Vater von uns möchte. Nun, woran weiß ich, was das ist? Dafür die verbleibenden 5 Kapitel in Römerbrief. Er hat in Kapiteln 1 bis 11 die Grundlage gelegt und hat gesagt, schaut her, wir brauchen Errettung. Hier ist, wie Errettung geschieht. Hier ist dann, wie das funktioniert, dass wir nicht mehr im Fleisch wandeln, sondern im Geist wandeln. Kapitel 6 bis 8. Dann, ja, ist okay, es gibt Hoffnung. Selbst für Israel gibt es Hoffnung. Und dann sagt er, nun aber. Anhand all dessen, das ist, was positionell geschieht. Okay, hier sind jetzt die Anweisungen, wie soll das konkret aussehen? Und er benutzt quasi die Verse 1 und 2 als Überschrift. Hingabe und sich verändern lassen. Das ist die Grundlage dafür. Und dann gibt er in den folgenden Versen, in den folgenden Kapiteln, konkrete Anweisungen, wie er sagte, so soll das im Miteinander aussehen. Und wir werden dazu kommen. Nicht mehr heute. Ja, aber zu sagen, das muss die Grundlage sein, dass wir uns so verändern lassen. Die Erneuerung, ich will das einmal bildlich darstellen, ich hoffe, dass es uns ein bisschen hilft. Die Erneuerung beginnt mit der Wiedergeburt. Wir haben neues Leben in Christus. Wir haben am Anfang gelesen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir bekommen den Geist in uns, wir haben ein neues Leben. Und es endet mit der Verherrlichung. Wir werden sein wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden bei ihm sein. Was wir schon zitiert haben, alle Tränen abgewischt. Keine Sünde mehr, keine Probleme mehr. Aber da ist noch eine große Lücke dazwischen. Das ist unser Leben jetzt. Und das soll in der Heiligung sein. Dass es eine Entwicklung mehr und mehr zu dem ist, was positionell stattgefunden hat. Dass wir dieses auch ausleben. Das ist die Heiligung. So ist die Heiligung ein Prozess der Erneuerung, in dem das entfernt ist, wird, was noch nicht wie Christus ist. Über Michelangelo wird gesagt, dass er dieses gesagt haben soll. Ich kann es nicht hundertprozentig nachweisen, aber er sagte über eine Skulptur, die Figur war schon in dem rohen Stein drin, in dem Marmor drin. Ich musste nur noch alles Überflüssige wegschlagen. In dir, wenn du ein Kind Gottes bist, der Heilige Geist ist schon drin. Und jetzt alles, was er in deinem Leben machen will, ist alles wegzuhauen, was nicht nach Gott, nach Heiligen Geist, nach Christus aussieht. Und dann nimmt er manchmal das Schmirgelpapier und manchmal das Beil. Aber sein Ziel ist immer, dass das herauskommt, was Christus ähnlich ist. Das möchte er in uns bewirken. Er sagte, es fängt an, werdet erneuert in der Gesinnung, dass wir danach fragen, was möchte Gott? Wie kann ich ihm gefallen? Was will er in mir bewirken? Was ist sein Wille? Und das heißt es dann auch weiter, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nun, ich nenne das drittens, handle nach dem Neuen. Denn wir dürfen nicht beim Denken stehen bleiben, wir müssen das auch umsetzen. Du sagst, wo steht das denn im Text? Nun, das Wort, das ihr prüfen mögt, ja, dieses Prüfen ist kein, naja, ich prüfe das mal hier auf Papier. Ja, ja doch, macht Sinn. Okay, abgehakt. Sondern dieses Prüfen ist ein Ausprobieren, ist ein Umsetzen, ist ein Tun. Gott lädt uns ein, ihn zu prüfen, nicht ihn zu versuchen. Der Unterschied ist, prüfen ist, ich tue, was Gott sagt und vertraue ihm, dass er das einhält, was er versprochen hat. Versuchen ist, ich tue das nicht, was er sagt, ich tue, was ich will und sehe, ob das nicht auch funktioniert. Das ist eine Versuchung. Aber wir sollen ihn prüfen. Wir sollen ihn darauf testen und sagen, nehmt mich beim Wort. Das ist nicht Arroganz, das ist nicht Hochmut, sondern das ist Vertrauen. Gott, du hast gesagt, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Ich glaube an dich, ich vertraue darauf, dass du ewiges Leben gibst. Du hast gesagt, ich werde euch niemals verlassen. Ich werde nichts auf euch kommen lassen, als ihr ertragen könnt. Ich vertraue dir. Es ist nicht, ich kann das. Das wäre Arroganz. Aber es ist ja gerade, ich kann es nicht, aber ich vertraue, Herr, dass du es kannst und dass du es auch in mir bewirken wirst, getreu deinen Zusagen. Nun, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und viele sagen, ja, ja, das würde ich ja auch gerne wissen. Was ist denn dieser Wille Gottes? Nun, das ist kein mysteriöses Geheimnis. In Epheser 5, 17 heißt es, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir dürfen dieses Wissen, das ist nicht irgendwie sowas, jetzt muss ich irgendwie herausfinden und eine neue Offenbarung haben, Traum haben oder so, sondern er ist erkennbar. Und er sagt, prüf, was der Wille Gottes ist. Und dann sagt er drei Worte. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist der Wille Gottes. Okay? Lass uns jetzt nochmal eins nehmen. Erstmal das Gute. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gottes Wille ist das Gute. Hier, das ist nicht ein Kontrast zu sagen, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. So, naja, Gute ist gerade so gut genug, ist okay, aber suche nach dem Vollkommenen. Hast du vielleicht schon mal so gehört. Aber sagt, nee, dies alles ist der Wille Gottes, das Gute. Das Gute ist ein ganz allgemeines Wort, so im Kontrast zu dem Bösen. Er sagte, alle Zeit tut das Gute. Wenn du eine Gelegenheit hast, tue das Gute. Das ist Gottes Wille. Dann das Wohlgefällige. In Epheser 5 lesen wir, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, das ist dem Herrn wohlgefällig. Du musst nicht überlegen, naja, wird es dem Herrn gefallen oder nicht? Er ist so und es freut ihn, wenn wir ihm ähnlich sind. Und dann das Vollkommene, das bezieht sich nicht so sehr auf, ich muss etwas absolut perfekt machen, sondern das Vollkommene wird auch im Sinne von Reife gebraucht. Okay? Zum Beispiel in Epheser 4, 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, das ist das Wort vollkommen. Zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ich möchte, dass ihr reif im Glauben werdet. Das ist der Wille Gottes. Das Gute. Das, was die Bibel als gut beschreibt. Das Wohlgefällige, was Gott ehrt. Und das Vollkommene oder das Reife, das im Vertrauen vorangeht. Gottes Wille ist, dass wir danach entscheiden, ist es moralisch gut? Wird es Gott gefallen? Zeugt es von geistlicher Reife? Viele machen sich Sorgen, dass sie Gottes Segen, Gottes Willen verpassen oder verpasst haben. Und so habe ich das noch nicht gehört, aber das ist einfach das Bild, das mir kam. Ich glaube, manche Leute sehen Gottes Willen so wie eine Karte. Ja, und sagen, Gott hat das alles vorgezeichnet, aber an der Stelle habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ich bin falsch abgebogen. Mist, ich habe Gottes Willen verpasst. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, wieder zurückzukommen. Aber ich glaube nicht, dass das das Bild ist, das Gott hier gebraucht. Gottes Wille ist, dass wir nach seinem Wort leben. Wo und mit wem wir das tun, ist nicht so sehr Gottes Wille, sondern Gottes Führung. Denn wir haben eben gesehen, zu sagen, ja, sondern wer verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Nicht, naja, dass du die richtige Person heiratest, dass du dem richtigen Person Zeugnis gibst oder so. Das ist Gottes Führung und das möchte er unter Umständen, ne, je nach Führung. Aber sein Wille ist, dass unabhängig davon, von wo du bist, mit wem du bist, dass du heilig lebst, dass du nach Gottes Willen fragst, dass du reagierst in Sanftmut und in Demut. Das ist immer und alle Zeit Gottes Wille. Das andere ist die Führung. Hey. Es war für Jakob Gottes Wille, dass er dient, dass er sanftmütig bleibt. Ja? War es Gottes Wille, dass er im Gefängnis sitzt? Es war seine Führung. Es war nicht der Wille für seine Brüder, ihn zu verkaufen. Ja? So, von daher, dass wir sagen, Gott hat es tun lassen, er hat so geführt. Aber egal, wohin er führt, und selbst wenn ich nach seiner Führung nicht gefragt habe und vielleicht deswegen in einer Situation bin, in der ich nie hätte sein sollen, du kannst jetzt Gottes Willen tun. Du kannst nicht immer die Vergangenheit ändern. Du kannst nicht immer die Auswirkungen ändern. Dass es Konsequenzen gibt von Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Oder von wie Umstände gewesen sind. Die Krankheit geht nicht plötzlich wieder weg. Die Finanzen sind nicht plötzlich wieder da. Aber es ist nicht so sehr wie auf einer Karte. Bin vom Weg abgekommen. Mist, sondern es ist eher wie ein Navigationssystem. Gott nimmt den Punkt, wo du bist und leitet uns von dort sicher nach Hause. Egal, was passiert ist. Und er sagte, prüft, was der Wille Gottes ist. Prüft, was er jetzt von dir möchte. Wie er verändern möchte. Wie ich reagieren soll. Wie ich mit dem anderen reden soll. Und handle danach. Er hat alle falschen Abzweigungen einkalkuliert. Er weiß, wo du bist. Und er weiß, wo er dich hinhaben möchte. Und er kennt den Weg. Und außerdem, Gottes Wille ist immer unsere Heiligung. Damit kennst du Gottes Willen. Die Frage ist, lässt du dich verändern oder lässt du dich zurückziehen in die Welt? Vertraust du ihm, dass er dich von unabhängig davon, wo du im Moment gerade bist, dass er dich richtig führt, dass er den Weg weiß und dass er das Beste von dir für dich möchte. Oder sagst du, klingt alles schön und gut, aber für meine Arbeit, für meine Familie, für mein Hobby, das entscheide immer noch ich. Das ist, was die Welt sagt. Die Welt sagt, du weißt am besten. Wirklich? Unser Wissen ist so begrenzt. Das ist so vieles, was wir nicht wissen, was wir nicht beeinflussen können, was für neue Gesetze erlassen werden, was der Arbeitgeber entscheidet, was in meinem Körper gesundheitlich passiert. Wir können das nicht alles kontrollieren. Aber wir können dem Allmächtigen vertrauen, zu sagen, Gott, du hast nicht zugesagt, dass keine Probleme kommen. Aber du hast zugesagt, dass du mich neu machst und dass im Ende ich bei dir sein werde. Und dass du mich an der Hand nimmst und mich führst. Und ich vertraue mich deiner Führung an. Das ist, was er möchte. Hier ist Gottes Wille. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Denke nicht so wie die. Handle nicht danach. Sondern werdet immer wieder erneuert, verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, indem wir prüfen, was ist Gottes Wille? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du wirken möchtest und dass du weißt, wo jeder einzelne von uns im Moment gerade steht. Du weißt, wo jeder zu kämpfen hat. Du kennst alle Umstände. Und nicht nur die äußeren Umstände, du kennst auch die Herzensumstände. Und du möchtest mich, jeden Einzelnen hier, du möchtest uns verwandeln in das Ebenbild deines Sohnes. Und du wirst es erreichen mit jedem, der Christus angenommen hat. Herr, ich bete, dass wir dir den Freiraum geben, in uns zu wirken. Herr, dass du aufzeigst, wo du sagst, warte mal, das war nicht erneuert. Das war wie früher. Das war ohne Gott. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne von uns hier, dass wir von heute an noch weiter verwandelt werden, erneuert werden, dass wir nach deinem Willen trachten, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Ich bete, wenn jemand sich das angehört hat und sagte, diesen Gott, der alles weiß und der mich liebt, der Interesse an mir hat, der mich führt, der neues Leben schenkt, den kenne ich noch gar nicht. Ich bete, dass sie kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich habe mich verlaufen in dieser Welt. Ich habe mich ziehen lassen und ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Herr, du kommst und du rettest jeden, der den Namen des Herrn anruft. Aber ich bete auch für uns hier, die meisten, die dich schon als Retter angenommen haben, dass du uns hilfst, dass wir wirklich verwandelt werden. Dass nicht der einzige Unterschied ist, dass wir sonntagmorgens in die Gemeinde gehen und ein paar Lieder singen, sondern dass wir anders reagieren, dass deine Eigenschaften, dein Charakter uns formen, dass du in mir, an mir, durch mich und jedem meiner Geschwister sichtbar werden wirst. Herr, ich bitte, dass wir das nicht einfach beiseite schieben und sagen, naja, das muss im Gottesdienst so gesagt werden, sondern dass wir dir vertrauen, dass wir heute uns nochmal bewusst dir ausliefern, dich wirken lassen und wirklich uns verändern lassen, dass wir Ende des Jahres zurückblicken können und sagen können, schau, Gott hat gewirkt. Ich bin nicht mehr das, was ich im April war. Gott hat an mir gewirkt. Er ändert mich. Er hat mich aus einer Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Ich fresse nicht mehr alles in mich hinein, sondern ich reflektiere und ich lasse mich von seinem Geist, von seiner Führung treiben und leiten. Danke, Herr, dass du uns zeigst, wie das geht. Und Herr, ich bete, dass es uns Zuversicht gibt, dass wir zu deiner Ehre leben können, mit deiner Hilfe und deinem Wirken an uns. In Jesu Namen.